Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und ich bin sehr froh, dass er zurück ist. Mein lieber Podcast-Partner, der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Servus Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle. Lasst mich schnell. Mikrofon stimmt, Kopfhörer stimmt. Nichts verlernt in den letzten 2 Wochen.
Sehr gut, du hast das noch voll drauf. Erzähl mal, du warst bei der Vier-Schanzen-Tournee, deswegen warst du die letzten 2 Wochen nicht dabei. Erzähl von der Tournee. Gibt's vielleicht irgendeinen einzelnen Moment, den du mitnimmst, der sich eingeprägt hat? Oder ja, wie war's?
Du fragst immer diese Dinge, die ich nicht so wirklich. Ja, war grandios. Vier-Schanzen-Tournee, wer uns länger zuhört, der weiß, dass das eine ganz große Liebe ist, die ich in mir trage und in jedem Jahr wieder extrem gerne zu dieser Veranstaltung fahre, die super gut organisiert ist, die Menschen aus allen Ländern zusammenbringt, ein friedliches Fest. Der Sport wird gefeiert, Geschichten, Dramen, Emotionen, super winterlich gewesen, was mich immer freut. Das habe ich auch schon ganz anders erlebt in den letzten Jahren. Und gab schöne Momente. Ist nicht so leicht, wenn man so einzige Top-Athleten, die vor 1-2 Jahren noch um die ganz großen Punkte mitgesprungen sind, wenn man die sieht, jetzt wie ein Karl Geiger oder ein Andy Wellinger, die ich auch schon sehr lange begleite, auch oft spreche, und diese Enttäuschung zu sehen, ja, ist nicht ganz so leicht, aber Mai ist der Sport, gehört dann irgendwie auch dazu. Und Bischofshofen war natürlich am Ende nochmal richtig emotional und richtig cool, einen österreichischen Sieg zu sehen. Domen Preotz, der sich feiern lässt. Innsbruck war grandios, dieser Kessel, strahlender Sonnenschein. Und da unten geht's ab und dann springt dann halben Punkt vorbei an seinem dritten Sieg. Und alles in allem cool, hat total Spaß gemacht. Und wenn du mich so fragst, das Highlight: Spinatknödel mit Gorgonzola, Walnusssoße am Berg Isel, jedes Jahr. Ich fahr eigentlich nur deswegen zur Verschanzentour.
Gibt es die dort im Pressezentrum? Oder?
Ja. Oha. Also Oberstdorf, Garmisch ist sehr rudimentär. Ja, das ist so wie E-Jugend-Hallenfußball-Turnier 1995.
Speckstangerl oder was?
Naja, so in die Richtung, genau. Ja. Bischofshofen ist noch ganz in Ordnung mit einer Gulaschsuppen und ein paar Wiener Würstel oder Frankfurter, wie man in Österreich sagt. Aber Innsbruck, à la Bonheur, Spinatknödel und Gorgonzola-Soße, tipptopp.
Ja. Herrlich, super. Gut. Du bist gut genährt ins neue Jahr gekommen.
Gut genährt und auch gut informiert, weil 2 ganz coole Folgen. Lieben Dank nochmal an unsere Gäste, die für mich eingesprungen sind. Sehr gerne gehört, sehr gut informiert. Und ja, jetzt genug der Vorrede. Ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt Stecken brechen. Ja? Skistöcke muss ich jetzt brechen, also ich habe jetzt keine Zeit.
Du sprichst schon den Henrik Christoffersen an, in Adelboden.
Da ist er wieder. Ja. Da ist er wieder. Mein Henrik.
Du, ich will nur davor, ich würde gern mit dir davor was anderes besprechen, bevor wir zu dem Spektakel in Adelboden kommen, weil es irgendwie jetzt auch Thema war die vergangenen Tage und mich würde deine Meinung auch dazu interessieren. Und zwar ist der Urs Lehmann aufgetreten und hat davon geredet, dass die FIS anstreben, mehr Weltcuprennen. Und zwar bis zu 50 Rennen in einem Winter pro Geschlecht. Das ist, ich weiß nicht, so 10 mehr, 5 bis 10 mehr, 10 mehr in einer Saison mit Großereignis. Er hat dann sogar geredet, dass die Saison bis zu 8 Monate lang dauern soll. Das ist die Idee. Ich würde gerne mit dir kurz drüber reden. Es ist nämlich, also vielleicht fange ich mit meinem Take an, bevor du dann replizierst. Er hat auch gesagt, der Urs Lehmann hat auch gesagt, er war ja hier sogar schon mal zu Gast bei uns. Ich glaube, damals ist es noch um die FIS-Kandidatur auch gegangen, ja, Präsidentenamt. Er ist ja jetzt über Umwege dorthin gekommen. Ich kann mich schon erinnern, dass er damals auch schon geredet hat, darüber neue Märkte irgendwie anzusprechen und so, ja. Mit diesen 50 Rennen pro Winter soll es einfach auch gar nicht mehr. Die Idee ist, dass es auch gar nicht mehr möglich sein soll, dass jemand alles fährt. Also looking at you, Emma Eicher, schlechte Nachrichten irgendwie dann da. Solche Allrounderinnen sind dann irgendwie auch gar nicht mehr so erwünscht. Ich frage mich, was wir davon halten sollen. Also Ski-Alpin ist auf jeden Fall irgendwie die Cash-Cow der FIS oder das Premium-Produkt. Das ist schon irgendwie, ja, es gibt die Tournee und da wirst du als Skisprung-Fan, als Großer sagen, hey, das hat schon auch einen ordentlichen Stellenwert, zu Recht. Aber so über das Gesamte hinweg hört man immer wieder, dass das Ski-Alpin einfach da doch mit die größte Publicity dann genießt. Und in Zeiten wie diesen ist es irgendwie natürlich, ja, dass man expandieren will. Also Tobias, ich weiß nicht, nenne mir eine Sportart, die stehen bleibt, wo es weniger Events gibt oder wo es gleich viele gibt. Es ist ja überall so. Ich denke jetzt an die NFL-Saison, die jetzt in die Playoffs geht. Das ist um eine Woche schon mal im Grunddurchgang länger. Es sind mehr Teams im Playoff, bei der NBA auch. Im Fußball braucht man ja gar nicht drüber reden, ja. Immer größere Turniere, am liebsten immer öfter, am liebsten wöchentlich eine neue WM. Immer größere Champions League mit der Ligaphase. Also ich verstehe die FIS, dass man da natürlich auch irgendwie wachsen will. Ob man sich einen Gefallen tut, wenn du Rennen hast, ja, wo wirklich nicht alle antreten, weil sie nicht alle antreten können, also nicht alle Stars der Szene, ja. Der Urs Lehmann hat ja dann sogar irgendwie verglichen mit dem Tennis, ja, dass du halt einfach dann Rennen hast, wo du zusagst und ein paar sagst du halt ab. Ich meine, im Tennis, bei Tennisturnieren, die leben davon, dass sie sich, also sogar die kleineren, gell, die leben halt davon, dass sie sich drei gute Spieler quasi einkaufen und die dann irgendwie so der Publikumsmagnet sind. Ich finde, das geht im Ski nicht, das funktioniert nicht. Du hast nicht so viele Stars und wenn du dann mal zwei wegnimmst, dann ist es noch immer interessant, das Starterfeld. Ich halte das irgendwie für überambitioniert, ja. Ich weiß nicht. Und dann redet man davon, ja, die und die hat die Abfahrt gewonnen, dabei war die Sofia Gottscher gar nicht da. Okay, die Lindsey Vonn gar nicht da aktuell. Naja, also ich habe Verständnis irgendwie dafür, dass man wachsen will, aber ich habe auch irgendwie meine Zweifel. Und ja, ich meine, wir reden hier jetzt vielleicht, aber bis zur Umsetzung dauert es ja dann eh nochmal, so wie wir den Zirkus kennen. Der ist eh nicht allzu schnell mit Veränderungen, ja. Aber was ist deine Meinung, wenn du das hörst, bis zu 50 Skirennen pro Saison, die Lücke zwischen Sölden und Levi verkürzen oder eliminieren und dann hinten raus auch noch um eine Woche länger werden?
Viel. Okay, ich sortiere und sammle mich. Also, ich finde den Kalender ehrlich gesagt schon extrem breit und eigentlich fast am Limit. Wie viele schwere Verletzungen haben wir gesehen in den letzten Jahren von den Besten? Das ist doch eigentlich ein Alarmsignal, dass es zu viel, zu schnell und an manchen Punkten auch zu unsicher ist. Also die schweren Verletzungen nehmen ja tendenziell eher zu, oder es ist zumindest nur so ein Gefühl, weil wir es natürlich auch intensiver jetzt verfolgen und man wirklich alles aus jeder Perspektive immer wieder mitbekommt. Aber dass es viele schwere Verletzungen gab und gibt, ich denke, da müssen wir nicht drüber sprechen. Je mehr Belastung, umso höher, so zumindest in meinem Grundverständnis, auch das Verletzungsrisiko. Weil man kann das natürlich auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen das so breit machen, dass die gar nicht mal alles fahren und nur noch zu ausgewählten Rennen gehen. Aber das sind Leistungssportler und die gehen teilweise krank an den Start. Die ballern sich Schmerzmittel rein, die lassen sich fit spritzen. Was haben wir nicht schon alles für Geschichten erlebt da? Und eine Federica Brignone, es wird jetzt bei Olympia dabei sein. Was ist ja ein völliger Wahnsinn. So, ja, klar ist das natürlich eine Ausnahmesituation, aber was sie auch ihrem Körper antut, ich verurteile das nicht. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, alles dem großen Ziel, dem großen Traum unterordnen und was danach kommt, Mei, das werden wir halt mal sehen. Aber da sieht man ja, wie Leistungssportler denken und wie sie ticken. Und ob die dann tendenziell nicht weniger oder eine identische Belastung wie heute haben, das wage ich zu bezweifeln. Es werden mehr Rennen, die Belastung wird höher. Dadurch wird natürlich tendenziell ein Verletzungsrisiko höher. Werden wir denn in Zukunft mehr Sportlerinnen und Sportler haben? Tendenz eher schwierig. Skifahren ist verdammt teuer und das wird nicht günstiger mit den Schneebedingungen, die wir über einen Herbst, Winter, wir reden ja über Herbst, Winter, Frühjahr. Wir reden ja nicht mehr über Wintersport, wir reden ja dann über alles außer Sommersport im Endeffekt. Werden wir da mehr haben? Wahrscheinlich eher nicht. So. Um welche Märkte geht es denn? Du vergleichst es mit anderen Sportarten. Die Formel 1 hast du zum Beispiel jetzt nicht erwähnt. Das waren mal 16 Rennen, das sind jetzt 24 Rennen. American Football, Fußball, Tennis, Formel 1. Da sehe ich ja die Expansion. Warum? Weil das Sportarten sind, die du neue Märkte, die sogenannten neuen Märkte, die sind dort, die gibt es so. Und bei einer WM in den USA, dazu kann man stehen, wie man will, aber wenn so kleine Länder endlich mal zu einer Fußball-WM fahren können, ist es für die das Allergrößte. Und da freue ich mich auch total für die Spieler natürlich aber vor allen Dingen für die Menschen. Aber das ist Fußball, das wird bei denen gespielt. So eine Formel 1 ist natürlich repräsentativ, die kannst du immer, wenn es eigentlich recht gutes Wetter ist irgendwo auf der Welt ist immer gutes Wetter. So kannst du machen. Tennis, irgendwo auf der Welt ist immer gutes Wetter. Oder du machst ein Hallenturnier. Kannst du machen. Aber welche Märkte haben wir denn noch nicht erschlossen im alpinen Skisport? Es geht natürlich um Asien, es geht um Südamerika, wo du tatsächlich noch Potenzial hast. Aber A, ist da die Infrastruktur dafür da? B, haben die Leute darauf Bock? Nur weil die FIS sagt, lasst uns mehr Rennen machen. Gehen wir mal nach China, nach Südkorea. Ja, schauen wir mal, ob die Leute dann sagen, na ja, klar, da gehen wir hin und machen daraus ein zweites Adelboden. Weiß ich nicht. Ich sehe halt, wenn dann eine Chance, das Ding größer und globaler zu machen, dann eher darin, dass man auch sagt, okay, dann setzen wir wirklich mal auf eine richtige Südamerika-Strategie oder eine richtige Asien-Strategie. Aber der europäische Markt ist doch da, der ist vorhanden. Und ob du durch mehr Rennen mehr Leute dafür begeisterst, das weiß ich nicht. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen. Vor allen Dingen, wenn, wie du sagst, dann einige Top-Athleten auch ausfiltern und sagen, nö, fahre ich nicht mit. Und dann sagst du, ha, cool, ich habe jetzt zum ersten Mal ein Rennen in meinem Skigebiet und ja, wo ist er denn, der Odermatt? Ach, der lässt er aus heute. Christoffersen, wo ist er denn? Ah, na, der ist auch nicht da. So. Ich weiß ich nicht. Ist das denn der Sache dienlich? Also ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich bringe ja immer wieder ganz gerne den Biathlon-Vergleich und Biathlon hat es bisher eigentlich wirklich gut gemacht, dass sie drei Trimester haben, ein Saisonhighlight, aber zwischen diesen Trimestern immer 2 Wochen Pause ist. Und das Produkt funktioniert wunderbar. Die haben angefangen, gezielt die kleineren Nationen zu stärken. Funktioniert wunderbar. Sie gehen jetzt in die Städte und sagen, hey, Biathlon kann man im Sommer auch wunderbar machen. Überhaupt kein Problem. Vielleicht wohnt der beste Biathlet Deutschlands in Hamburg, weiß noch nichts davon. Er muss laufen und schießen können. Das kann er auch auf Asphalt erlernen. So. Da hat Ski-Alpin halt eine andere Position, eine andere Stellung. Du brauchst Schneesicherheit und du brauchst schneesichere Gebiete. Du brauchst gute Bedingungen. Und was machst du dann? 50 Rennen. Je mehr Rennen, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge halt mal nicht stattfinden können. Und wir hatten schon echt Winter dabei, die extrem kritisch waren, was die Schneesicherheit angeht. So, und dann mach mal einen Kalender mit 50 Rennen, von dem am Ende 33 stattfinden, weil du es irgendwie durchprügeln willst. Zermatt, Matterhorn lässt grüßen. Ja, das war ja auch dieser Expansion-Gedanke, der komplett daneben gegangen ist. Aber komplett müssen wir nicht drüber sprechen. Und ich weiß es nicht, du hast da probiert, das Ding größer und weiter zu machen, bist komplett auf die Schnauze gefallen. Und was macht man dann? Oh, komm, probier mal nochmal. Machen wir noch mehr. So. Das weiß ich nicht. Also sollte man nicht erstmal evaluieren. Unser Status quo ist gut. Es ist die Cash Cow. Wie halten wir denn das Produkt attraktiv, ohne gleich noch mehr oben drauf zu laden? Ich sehe es sehr skeptisch.
Was ich mitbekommen habe, ich glaube, am Semmering ist das kurz Thema gewesen, dass es eben jetzt im Frühjahr mal einen ersten Entwurf gibt für einen längerfristigen Kalender. Also es wird da mal was kommen von der FIS-Seite zur Begutachtung an alle nationalen Verbände und dann wird anhand dessen ja, sicher lebendig diskutiert, bis alle zufriedengestellt werden. Es ist ja.
Du musst auch die Fernsehanstalten mitnehmen. Da kommt die Kohle her. Und es gibt noch andere Wintersportarten. Es gibt nicht nur Ski Alpin. So, in Deutschland siehst du heute schon nicht jedes Rennen komplett.
Ja,
Und
bei weitem nicht, gell?
ja, und ganz ehrlich, die öffentlich-rechtlichen Sender, die das Ganze zumindest in Deutschland halt zeigen, in Österreich ja auch, die haben den Auftrag, Sport zu zeigen. Aber die haben eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, Sport zu übertragen. Und wenn du mehr Ski Alpin reinpackst, werden andere Sportarten darunter leiden. Und ich sehe es dadurch, dass ich meine Sachen online publiziere, sehe ich doch die knallharten Fakten und Zahlen. Denkst du, ich habe in Sölden so ein hohes Interesse, wie ich es im Dezember, im Januar, im Februar habe? Nein, habe ich nicht. Bis wir auf die Zahlen kommen, mit denen ich gut leben kann, dauert das einfach. Die Skisaison, die tastet sich ran und irgendwann haben wir dann unsere Zahlen. Und hinten raus, Frühlingsschnee, Mitte, Ende März, da fragst mal nach, Lukas, bei euren Datenanalysten, klicken da noch so viele Leute drauf? Und die werden dir sagen, nein, lieber Lukas. Und das muss man auch in den Einschaltquoten sehen. Und nur weil man Dinge länger macht, dann ist es Mitte April und dann hat es 22 Grad, dann gehen wir zum Baden, dann machen die Tennisplätze auf. Da schaut man sich kein Skirennen mehr an.
Vor allem überschneiden sich dann schon die ersten Outdoor-Turniere im Tennis in Europa mit den letzten Skirennen. Das stelle ich mir dann auch lustig vor. Ja, natürlich. Also es wäre theoretisch noch möglich, ja, hinten raus noch länger zu fahren. Eben. Ich zweifle auch daran, dass da das Interesse noch vorhanden ist. Aber okay, wir warten auf diesen ersten Entwurf vielleicht. Vielleicht kriegt man den eh dann auch schon mit. Es wird dann sicher diskutiert werden drüber. Und ja, was ich zum Beispiel, was ja relativ akut ist, ist, dass der ÖSV sich bemüht darum, dass man in Flachau auch einen Riesenslalom macht. Nicht nur diesen Slalom, ähnlich wie in Schladming, wo man auch den Riesenslalom dazu bekommen hat, dass man da auch für die Frauen in Flachau eben ein Riesenslalom-Double hat mit Nachtrennen. Ja. Also es wird auch da immer mehr sicher. Genau. Ja, wo es richtig funktioniert, seit Jahren, seit Jahrzehnten, wo es richtig begeisterte Stimmung gibt, ist in Adelboden. Wir haben wieder ein Skifest erlebt, würde ich meinen. Ja, diesmal leider aus der Ferne. Boah, ich würde da echt gern mal hin, muss ich schon sagen, gell, Tobias. Also das wäre echt mal cool, das mitzuerleben, weil alles, was ich da auch irgendwie mitkriege, jeder, der vor Ort ist, auch von Journalisten, Kollegen, Kolleginnen, das schaut sehr cool aus, schaut nach sehr viel Spaß aus. Meine erste Frage an dich, Tobias, wie grantig warst du, als der Henrik Christoffersen, als du den verlieren hast, sehen und als der sich an seinen Sportgeräten, namentlich an seinen Skistöcken, zu schaffen gemacht hat?
Also, dass es nicht gewonnen hat, hat mich schon grantig gemacht, weil das Ding lag da. Und er hat es endlich auch mal im ersten Durchgang so zusammengekriegt, dass er die Optionen hatte auf den Sieg. Es fehlt natürlich am Ende auch echt nicht viel. Wir reden über 2 Zehntel, aber klar, als ich dann gesehen und gehört habe, dass er nicht zum Interview im Schweizer Fernsehen kommen kann, weil er gerade seine Stöcke zertrümmert. Da ist bei mir natürlich da gehen die Herzen auf. Ja,
Ist es so, ja? Also
das will ich doch sehen. Das ist doch mein Henrik Christoffersen, ja, der die
Ja.
Emotionen komplett rauslässt und es hätte genug Grund gegeben, in der Saison echt auszurasten. Anhand der Ergebnisse. Und dann fährt er wirklich ein extrem gutes Rennen, aber es reicht ihm nicht. Und das gefällt mir einfach. Der hat so ein Feuer und vorher und nachher der liebste Mensch der Welt. Die Interviews immer charmant, immer mit einem Lächeln. Und wie es da im Hirn umschnackelt, sobald der auf der Strecke ist. Und dieses Adrenalin, wenn du das abfüllst und in Flaschen verkaufst, da wirst du jahrelang eingesperrt. Also das ist eine Droge, die kannst du nicht unters Volk bringen. Also es ist schon was mich immer wieder begeistert und abholt. Und ja, Sieg in jedes Kalenderjahr. Das wäre es jetzt gewesen, aber er ist dran, er ist dran. Es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Und ja, jetzt kommen die weiteren Highlights der Saison stehen an und wir sind nicht weit weg von den Olympischen Spielen und Henrik Kristoffersen scheint genau auf diesem Weg zu sein, dann auch in Bormio in Topform zu sein. Also stark, wie er diesen Sport liebt und lebt und nicht klein zu kriegen ist seit 13, 14 Jahren jetzt. Jede Saison, dieses Sieg in jedes Kalenderjahr, sage ich auch immer jedes Jahr, das musste halt mal hinkriegen. Wie viele sehen wir denn, die kommen und gehen, die mal ein starkes Jahr haben, vielleicht ein zweites, ein drittes, aber immer wieder ihre Probleme haben. Aber der Hund ist immer da, das ist immer da. Und der ist auch jetzt wieder da und ist voll am Start. Und ein denkwürdiges Ende eines unfassbaren Slaloms. Also, wer den Herrenslalom in dieser Saison, wer den nicht liebt, der hat im Skisport nichts verloren. Das ist schon echt ganz großes Kino, was die Burschen uns da Woche für Woche servieren. Ganz, ganz, ganz toll.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag und ja, ich freue mich auf jedes Rennen. Also 2 Zehntel haben im Henrik Kristoffersen auf den Sieg gefehlt in Adelboden. Den hat sich Paco Rasar geholt vor Adley Lee McGrath. Und eben, es waren ja sehr knappe Zeitabstände, aber ja, lass in Bormio nur einmal einen Kurs ein bisschen drehender gesetzt sein und schon wird der Kristoffersen zur Stelle sein, da bin ich mir sicher. Auch da wieder der erste Durchgang, circa 3 Sekunden länger als der zweite. Im ersten war er Erster. Ja, und im zweiten gibt das dann ganz knapp her, ja. Bis zur, ja gut, zur zweiten Zwischenzeit, da war er noch in Führung. Und dann unten raus hat er es hergegeben, den Sieg. Eben, du sagst es schon, das war ein dritter Platz, so gut war er in der Saison noch nie im Slalom, ja. Bestes Saisonergebnis. Ah na, ja, in Val d'Isère war er auch schon Dritter im Slalom, aber ja, trotzdem ärgert er sich eben, seine Ansprüche sind sicher größer als das, ja. Und die Franzosen, über die müssen wir kurz reden, Tobias, weil die haben einfach ein unfassbar starkes Slalom-Team. Also eben in dieser unfassbar engen Disziplin, diese Zeitabstände auch wieder, also die Top 10, 72 Hundertstel ist da nur Abstand, ja, auf 1,51 Fahrzeit. Paco Rasar Erster und dann mit Steven Amier, mit Clément Noël, der diesmal, ja, sagt man jetzt wieder, mit Platz 8 hat er fast ein bisschen auslassen, hat unter der Woche in Madonna gewonnen. Unfassbar starkes Team. Victor Meufarchandet ist da auch noch dabei. Ah, der ist sogar Zwölfter geworden, genau in Adelboden eben. Also ja, die haben eigentlich 4 Kandidaten, die, ja, wenn alle bei allen vier, wenn du mir sagst, die holen eine Medaille in Bormio oder werden von mir als Olympiasieger, bei allen vier wäre man nicht völlig fassungslos, sondern es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.
Ja, also da müssten zwei dann zeitgleich sein. Oh, das war jetzt Erbsenzählen. Sorry, Lukas. Aber ja, krass. Also was eine Teamdynamik das in dieser Saison ist. Ich meine, sie haben uns natürlich schon punktuell auch immer gezeigt, was möglich ist. Aber ja, die sind komplett im Flow. Da passt alles, da stimmt alles. Die werden sich die Dinge natürlich auch im Training um die Ohren hauen und da war Clément Noël natürlich die Leitfigur, an der sich die anderen orientiert haben, die ihm jetzt aber schon auch zeigen, hey, du bist hier nicht mehr die unumstrittene Nummer eins und du musst dir deine Siege schon selbst verdienen. Und ja, krass. Also auch das zeigt es wieder, gell, wie schnell sich die Dinge im Slalom ändern und wenn du mal in den Flow reinkommst, Das haben wir so oft gesehen, gell? Ob es nur so Beispiele, Johannes Strolz oder Feller und Strasser in dieser einen Saison, die einfach drin waren und es ging alles so gefühlt irgendwie von selbst. Und ja, jetzt, wenn wir irgendeinen isoliert hätten, ja, einen Skifan und sagen, okay, du kriegst nichts mit, darfst nichts lesen und wir sagen dir am 12. Januar 2026, dass ein Franzose die Slalomwertung anführt. Ja, der hätte natürlich gesagt, ja klar, Clément Noël führt die Wertung an. Hätten wir gesagt, nee, Paco Rassar führt die. Und er so, wie, wie, was ist hier passiert? Und so ist der Stand der Dinge. Und das zeigt die Unberechenbarkeit des Slaloms. Und ja, sie gehen ans Limit, sie sind im Flow, sie treffen das Limit und pushen sich da gegenseitig. Und das ist, ja, klingt wild, aber klar, mit den Norwegern zusammen die stärkste Slalom-Nation, die wir momentan haben.
Ja. Absolut. Ja, dann hast du da einen Eduard Hallberg dabei,
Verrückt. Super
ja,
gut. Super gut.
der auch jederzeit zu allem imstande ist, ja. Dann, ja, fehlerhafte zweiter Lauf. Aber okay, Platz 6 da. Na, es ist und bleibt eine geile Disziplin. Ich habe immer diesen Satz, Slalom, I love you von dir. Den hast du mir irgendwann mal geschickt am Anfang von der Saison. Ich habe das irgendwie immer im Ohr, obwohl ich es gelesen habe, macht überhaupt keinen Sinn, weil du es ja nicht gesagt hast, sondern geschrieben hast. Aber es ist echt so. Es ist echt so. Und es ist bei den Frauen auch so. Ich bin schon ganz heiß auf dieses Duell Schifrin gegen Rast. Ich hoffe, das setzt sich in Flachau und darüber hinaus fort. Das ist eine geile Disziplin, ja. Muss man echt sagen. Am Samstag, ja, ein bisschen beim Schneetreiben von Adelboden hat Marco Odermatt mal wieder den Sieg geholt. Mittlerweile ist es zur Selbstverständlichkeit geworden für ihn, diesen Riesenslalom von Adelboden zu gewinnen. Ich kann mich erinnern, dass es damals so ein bisschen auch für ihn mental so ein, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber so ein Dosenöffner war, so ein Knoten, der gelöst wurde, wie er zum ersten Mal in Adelboden gewonnen hat, unter dem Druck natürlich, dass so ein Heimrennen mit sich bringt. Mittlerweile, weiß nicht, der wirkt ja so, perlt das ja alles von ihm ab. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, dass der diese Siege einfährt. Er hat gewonnen vor dem Lucas Pinheiro Broten. Und auf Platz 3 Leo Anguenot, wieder ein Franzose. Ja, ich muss zugeben, am Samstag, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe vor allem die Ausfälle von den Österreichern gesehen am Samstag. Ich habe die Siegfahrt von Marco Odermatt gesehen, aber sonst, ich habe schon mal detailliert das Skifahren geschaut, muss ich gestehen. Was ist dir von diesem Rennen hängen geblieben? Was ist dir irgendwie aufgefallen?
Ja, anspruchsvoll, aber boah, wie sie auch diese Piste hinkriegen, wie viele Leute da alles investieren, damit du ein faires und qualitativ hochwertiges Rennen auf die Beine stellen kannst. Da sieht man, das sind doch die Premium, die Filetstücke. Und die wirst du fast nicht besser machen können. Und ja, diese Bilder immer wieder zu sehen, Wahnsinn. Und diese Wand, in die da reinfahren, dieser Kessel, sensationell gut. Und ja, in jedem Jahr, wie platt die Leute da unten sind. Das ist schon echt Skifahren extrem und Skifahren am Limit und wie lang und wie anspruchsvoll dieser Kurs ist. Das, ja, ist jedes Jahr ein echtes Highlight und hat total Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Also, ja, ich kann mich dir da nur anschließen. Also, das mal live vor Ort zu erleben, das ist sicherlich ein Ziel, das man ins Auge fassen sollte. Und deswegen super Entertainment das gesamte Wochenende. Situation ist nicht leicht in der Schweiz, wir wissen es alle, aber was das dann auch vielen Menschen natürlich in so einem Moment gibt und geben kann. Und da spielt der Sport einfach so eine exponierte Rolle, zeigt mir schon auch, es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber Es tut gut in den Zeiten, in denen wir leben, und da einfach zuschauen, genießen, und da werden alle angefeuert. Da klar ist natürlich, wenn ein Schweizer dann fährt, mehr Druck auf den Kessel, ist ja logisch, aber die Athleten schwärmen alle, und die Bilder, die transportiert werden, das ist fantastische Werbung. Und dann sollen ja Herr Lehmann und Herr Elias am 24. April irgendwo ein Rennen austragen. Da wird, die Leute werden über Adelboden sprechen, und das bleibt den Leuten im Herzen, und es bleibt ihnen im Kopf. Und
Ja.
deswegen, ja, richtig gut. Aus sportlicher Perspektive, ja, der kriegt nichts geschenkt, der Odermatt, gell? Das muss man schon auch sagen. Und da immer seine Fehler, die er drin hat, und denkt man so, jetzt ist er doch mal fällig. Nein, wir erleben hier einen, und jetzt kommt was, was ich nicht mag, eigentlich nicht mag. Bei dir ist es der Dosenöffner, bei mir ist es diese Goat-Geschichte. Aber wir sind Zeitzeugen eines der größten, die diesen Sport bisher ausgeübt haben und die ihn auch in der Historie ausgeübt haben. Und ich mag das eigentlich wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht. Aber was soll man denn bei ihm noch sagen? Und diese mentale Komponente, dieser Druck, der da mit dazukommt, der bricht einen Rekord nach dem anderen. Jetzt war es der Rekord für die Siege halt in Adelboden wieder. Was fällt uns zu ihm noch ein? Der ist
Der
einfach,
fünfte, ja.
ja, der ist nicht klein zu kriegen, und der macht es mit so einer guten, sympathischen Ausstrahlung. Keiner redet schlecht über den, egal von welcher Seite. Ja, backe mir einen idealen Skifahrer, und er kommt dann raus. So.
Ja, stimmt. Sind, glaube ich, treffende Worte. Mir tut's ein bisschen weh, um den Marco Schwarz hier reinzubringen. Der war sehr gut unterwegs, möglicherweise auf Podestkurs. Meine persönliche Hochrechnung sagt, er wäre Vierter geworden, wenn er das ins Ziel gebracht hätte. Und du hast es vorher angesprochen, extrem, Skisport in seiner Extreme, das ist nämlich immer dieser Zielhang, weil, wie soll ich sagen, schön ist das ja fast nicht. Also schön ist das ja nicht, die da beim Kampf gegen diesen Zielhang zuzuschauen. Geil ist es, dieser Kameraschwenk natürlich, den haben sie perfektioniert, dass du da hinten die Zuschauer, die Tobenden siehst und wie sich die Fahrer da eigentlich über die Kuppe runterhauen. Und genau dort ist er ausgerutscht, der Marco Schwarz, ja, sehr bitter. Stefan Brennsteiner ja schon im ersten Durchgang nicht so wirklich in Fahrt gekommen und dann ganz komischer Ausfall irgendwie auch, ja, nochmal irgendwie Glück gehabt, dass da, glaube ich, hat dann noch ein Tor mitgenommen, auch dass da, glaube ich, nichts Schlimmeres passiert ist. Aber ja, Konjunktiv gibt es im Sport nicht. Es ist kein vierter Platz von Marco Schwarz, sondern ein Ausfall. Ich will dich natürlich schon jetzt noch kurz fragen zum Fabian Graz, der mit der zweitbesten Laufzeit sich da mal wieder in einem zweiten Durchgang extrem verbessert, nämlich vom 23. Platz im ersten auf den 9. Ein Top-10-Ergebnis eingefahren hat. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Schneller als Odermatt, ja? Im Zweiten. Ja,
Ja.
ist halt part of the game, gell? Dass du zwei Durchgänge fahren musst. Und die wirkliche Weltspitze, die fährt dann ums Podium mit. Aber er ist einer, der im Endeffekt sich dann, wenn er wirklich gute Bedingungen hat, und die hat er, wenn der erste Durchgang nicht so läuft und du dann relativ früh drankommst, gerade bei solchen Witterungsbedingungen, dann kriegt das gerade hin, extrem saubere, gute Läufe hinzulegen. Er fährt super befreit auf, ist die stärkste, erfolgreichste Saison seiner bisherigen Karriere. Ich meine, der ist jetzt auch schon Ende 20. Das ist jetzt kein Youngster, der da reinkommt und frisch frei da einfach drauf losfährt und schaut, mal schauen, wohin mich die Karriere so trägt, sondern das war ein recht unbeschriebenes Blatt. Und Thema Flow, er ist drin und hat dann natürlich jetzt auch die Risikobereitschaft und weiß, dass wenn er die Dinge trifft, dass sie dann entsprechend auch funktionieren können. Und das ist jetzt nicht das spektakulärste Skifahren, aber es ist schnell, es ist gut, es ist erfolgreich. Und er ist gerade derjenige im deutschen Riesenslalom-Team, der da die Fahnen voranträgt. Ich rede jetzt hier nicht von dem Podestplatz. Mei, Olympia schreibt eigene Gesetze. Da haben wir schon viel erlebt. Er ist zumindest einer, wenn wirklich alles aufgeht, der so ein Olympia-Wunder dann auch hinkriegen könnte. Und schon wichtig auch fürs deutsche Team, weil Anton Grammel, über den wir so gut gesprochen haben, völlig zu Recht auch zum
Ja.
Saisonende letztes Jahr, zum Saisonanfang dieses Jahr. Ah, weiß ich nicht, da gefällt mir die Entwicklung irgendwie nicht. Ist jetzt wieder im zweiten Durchgang gewesen, okay, aber der hat uns schon gezeigt, dass da wesentlich mehr drinnen ist. Und ich hätte eigentlich von ihm erwartet, dass er den nächsten Schritt geht. Danach sieht es aktuell leider nicht aus. Und umso wichtiger ist, dass ja, der Fabian Gratzitz da wirklich zwei extrem gute Ergebnisse erzielt hat und Deutschland da in dieser auch extrem umkämpften Disziplin Odermatt hin oder her, dass da ein Deutscher auch noch mitmischt. Und deswegen, ja, ist es mit drei Fahrern, nee, wie viel waren es? Zwei Fahrern in den Punkten. Schmid Alex ist dann ausgeschieden im zweiten Durchgang. Stockinger hat die Qualifikation leider nicht geschafft für den zweiten Durchgang. Deswegen, ja, gab schon bessere Rennen, aber ich will nicht klagen. Gut, hat gepasst. Alles wunderbar.
Ja, mir ist jetzt noch die Geschichte von Manuel Feller eingefallen. Er ist Fünfter geworden. Damit das beste Resultat eines Österreichers in dem laufenden Winter im Slalom.
Ja,
Eigentlich.
nicht die Paradedisziplin, gell? Ganz
Nein,
komisch,
nein,
weil
überhaupt
da
nicht.
waren sie ja mal in den Hochzeiten, waren zwei,
Ja.
drei Österreicher in den Top 5, Top 6, gell?
Genau. Davon sind wir aktuell weit entfernt und Manuel Feller erwähnt dann auch immer wieder in den Interviews, dass irgendwas abseits der Piste nicht passt. Es ist irgendwie, irgendwas ist da im Busch, er will es nicht sagen, aber er will auch nicht das komplett verschweigen, finde ich ja grundsätzlich voll okay und sympathisch irgendwie, aber ja, irgendwas beschäftigt ihn da sehr. Ich hoffe, das nimmt einen guten Lauf einfach. Und ja, er sagt einfach, dieses Rennen zeigt ihm, dass wenn es ihm aufgeht, dass er aufs Podest fahren kann. Und das sehe ich genauso. Es ist halt immer ein wilder Ritt mit ihm. Ja. Aber gerade das macht ihn ja auch so spektakulär, das muss ich schon sagen. Und es ist auf jeden Fall auch ein Name, den ich auf der Startliste suche, ein Name, den ich auf der Startliste des zweiten Laufs suche. Wie viel da ist der worden? Okay, da muss ich auf jeden Fall bereit sein, zuzuschauen. Ja. Ja, irgendwie, irgendwas hat's
Ja,
da, ich bin gespannt.
er gehört halt dazu, aber wir sind uns, denke ich, alle einig, da läuft gerade eine Karriere so langsam aus. Und das sind jetzt wahrscheinlich so die letzten Phasen, in denen es noch, wenn alles funktioniert, tatsächlich auch in Richtung Podest gehen kann, in Richtung Großereignis, in Richtung Medaille. Ich schaue mit Sorge auf Linus Strasser. Das will irgendwie nicht in die Gänge kommen. Jetzt ist seine Zeit eigentlich. Da hat es den Schalter immer umgelegt und er war dann da. Ich schreibe Linus nicht ab. Er tut und macht und kämpft. Das war viel zu viel. Du siehst auch, dass er es jetzt langsam erzwingen will. Die Startnummer wird immer höher, ist ja klar, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Und ja, dass sie immer wie abhängig wir von ihm waren in den letzten Jahren, gell? Weil wenn Linus Strasser auslässt, wird es leider dünn im deutschen Slalomteam der Herren und die Konkurrenz, die schläft nicht, ist noch untertrieben. Die Konkurrenz ist 24/7 wach und unter Strom und verzeiht dir überhaupt nichts. Und deswegen, ja, unsere zwei, wann war es vor 2 Jahren, vor 2 Saisons oder drei, wo sie im Endeffekt die Kugel unter sich ausgefahren haben und die Dinge dominiert haben. Da siehst du, wie schnell es geht und sie haben beide mit ihren eigenen Themen zu kämpfen. Und ja, das gefällt mir leider nicht aus deutscher Sicht. Aber wie gesagt, vielleicht kann bei Feller das jetzt einen Schalter umlegen. Vielleicht braucht Strasser sein eines Rennens, seinen Moment. an dem er die Dinge wieder umlegen kann. Und vielleicht ist es zum Großereignis. Wir werden sehen. Aber ja, der Materialwechsel, ich glaube, das hat er sich anders auch vorgestellt, dass die Dinge früher greifen. Und das wird vielleicht schon auch im Kopf ein bisschen mitspielen. So war das die richtige Entscheidung? Weil früher bin ich ums Podium mitgefahren und heute muss ich so viel investieren, dass ich den Anschluss halte und dann überdreht man im Slalom halt auch mal gerne. Das ist dieses Spiel auf Messerschneide, von dem wir ja reden. Und die waren im Flow, die zwei. Jetzt sind sie so ein bisschen im Anti-Flow. Schau mal, was bei Feller dieses Ding bewirken kann. Wäre auch für Linus ein gutes Zeichen, wenn er sieht, okay, mit ein, zwei Resultaten kann ich mich da schon auch wieder so richtig eingrooven.
Absolut. Ich würde sagen, wir schauen noch auf das Rennen der Frauen, wenn du sonst nichts hast zu Adelboden. Genau, in Zauchensee, wir haben leider nur ein Rennen gesehen und das war wirklich kurz. Eine rasante Abfahrt. Über 66 Sekunden ist die Siegerzeit. Linse Won hat dieses Rennen gewonnen. Vor Kaiser Wyckoff Lee und vor Jackie Wiles, einer zweiten US-Amerikanerin. Ja, Linse Won. Das fand ich interessant, dass sie diesmal gesagt hat, dass sie ihr so quasi kleine Tipps, kleine Einflüsterungen vom Axel Swindal gerade in diesem Rennen ganz besonders geholfen hätten, ganz besonders irgendwie die Hilfestellung von ihm, ja, sie zum Sieg gebracht haben, einfach weil es die Bedingungen waren, die nicht leicht einzuschätzen waren. Es hat viel Neuschnee gegeben. Dann leider auch sehr viel Neuschnee in der Nacht auf Sonntag. Das war das Problem. Also der OK-Chef dort, Michi Walchhofer, der ist dann am Sonntag in der Früh beim ORF-Interview gestanden und dem hast du irgendwie angesehen, dass der, glaube ich, überhaupt nichts geschlafen hat von Samstag auf Sonntag, weil der auch mit am Arbeiten war. Die haben da alles gegeben, dass es sich irgendwie ausgeht, aber ja, war keine Chance. Und eben, dann hatten wir dieses kurze Rennen am Samstag ja, bei eigentlich langsamen Bedingungen, wenn man so will. Man hat es irgendwie schon auch gesehen, dass da nicht so recht Tempo aufgehen will. Dass auch nur quasi auf der Ideallinie, die Ideallinie schnell war und alles, was ein bisschen abseits davon war, sehr schnell mal einbremst. Und das ist dann, ja, das ist den Österreicherinnen vor allem überhaupt nicht gelungen, da in Fahrt zu kommen. Also die beste Österreicherin Conny Hütter auf Platz 20, das war ja, leider ein Debakel beim Heimrennen. Ich glaube auch das schlechteste Abfahrtsergebnis seit mindestens 10 Jahren. Es muss sehr lang her sein. Es hat dann irgendwelche Statistiken gegeben. Aber ja, Linse Won gewinnt das. Bei der Kaiser Wyckoff Lee muss ich echt sagen, ich habe sie schon ein bisschen eher so abgestempelt, okay, die hat irgendwie den Anschluss verloren und dann zeigt sie uns da ein Rennen, belehrt mich da eines Besseren mit dem zweiten Platz, hat das wirklich sehr gut gemacht. Und dann kommen wir noch zu Jackie Wiles und ihre Geschichte war mir nicht bewusst, Tobias, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber die Linse Won hat der quasi in der Jugend Starthilfe gegeben und zwar finanziell, die hat quasi ihr ja, das Skifahren, also du hast dann so einen Selbstbehalt quasi, wenn du im B-Kader bist beim US-Ski-Team und sie hat irgendwie versucht mit anderen Stipendien und so und mit Crowdfunding das ein bisschen zusammenzukratzen, das Geld. Die Linse Won hat das damals mitgekriegt und hat ihr das bezahlt dann, ja. Hat gesagt, okay, ich gebe dir das Geld, dafür wirst du quasi auch Botschafterin für meine Linse Won Foundation. Und jetzt stehen die gemeinsam auf dem Podest. Also das ist wirklich eine coole Geschichte. Irre eigentlich. Ja, den Startimpuls irgendwie auch mitgegeben damals in finanzieller Hinsicht. Und jetzt hat's es aufs Podest geschafft. Sehr cool. Und der Gernot Clement, ein sehr guter Freund von uns beiden, der hat mir dann noch gesagt, der hat ein bisschen mit ihr geplaudert in Zauchensee und hat mir erzählt, dass sie ausgebildete Pilotin ist, die Jackie Wiles, und ja, dass die auch abseits der Pisten quasi einiges drauf hat, ja. Na, coole Geschichte irgendwie. Magst du was sagen zu den Top 3 oder magst du auch was sagen zu Emma Eicher, die da Sechste geworden ist? Und wie es ihr so gegangen ist bei dem Rennen?
Ja, Grüße an Gernot. Wir haben gestern noch geschrieben und
Herrlich.
deswegen schiebt man das mal voran. Ja, Linse Won hat sich wahnsinnig gefreut. Auch diese Geschichten, wer werfen natürlich ein sehr, sehr gutes Licht auf sie. Ich habe mich damit jetzt längst arrangiert. Thema ist beiseite gelegt. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Ding hier sportlich.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, es fällt mir schwer, jetzt da eine klare Analyse zu machen. Deswegen, ja, auch Emma hatte Probleme. Es war ja auffällig, dass viele auch auf Top-Speed-Messungen gekommen sind, dann im unteren Bereich. Und hast du gedacht, wow, der Top-Speed ist da, aber da war das Rennen irgendwie gefühlt schon durch. Und das sind für mich dann so Indikatoren, wo ich auch denke, weiß ich nicht, ob das so Sinn der Sache ist. Und deswegen, ja, eine große sportliche Analyse. Finde ich, erledigt sich hier anhand dessen. Also, ja, wir reden hier von der Abfahrt und wir reden von einer Minute und 6 Sekunden und dann schauen wir nach Adelboden, wie lange dieser Riesenslalom gegangen ist. Weiß ich nicht, erklärt es ja mehr oder weniger schon von selber, was dann hier los war. Also, dass du da solche Unterschiede im Endeffekt siehst zwischen einem Riesenslalom der zweitlangsamsten Disziplin. Und das hier Odermatt 1:16:83 ist der gefahren im also 10 Sekunden länger in dem Riesenslalom als in der Abfahrt. Da weiß ich nicht, ob wir sportlich hier in die Tiefe gehen müssen. Aber Emma nimmt's mit, sechster Platz, voll dabei, alles okay. Da gibt's jetzt überhaupt keinen Grund zu meckern. Kira Weidle-Winkelmann 12. 77 Hundertstel, die in dem Interview schon auch das gesagt hat, über das wir hier gesprochen haben, so dass die Emma ihr wahnsinnig gut tut, sowohl menschlich als auch sportlich. Also sie hat da schon auch geplaudert, wie es ihr geht, wie es in ihr aussieht. Und man merkt, dass diese junge interne Konkurrenz ihr nochmal den nächsten Frühling sozusagen verpasst. Sie ist ja, wird erst 30 heuer, also da redet man noch nicht von einem Karriereende, aber deswegen, ja. Ist okay, ohne tief reinzugehen, denke ich, können wir damit leben. Ja, die Schweizer wird es total freuen, dass Janine Schmidt den 5. Platz belegt hat. Auch noch eine relativ junge Athletin mit dem 2000er Jahrgang und dieses so schwer gebeutelte Team. Kann froh sein, dass da wirklich mal wieder ein gutes Ergebnis steht. Aber ja, auch da fällt natürlich dann die Gesamtanalyse schwer. Wie viel ist es am Ende des Tages wert? Kann sie sowas bestätigen oder ist es nur den Umständen geschuldet gewesen? Das werden die kommenden Wochen zeigen. Da brauchen wir auch nicht zu viel sprechen. War schön, dass Corinne Sutter am Start war, sie zu sehen. Auch gleich mit der Startnummer 1 nach der Verletzung, dass sie da jetzt wieder zurück ist und zumindest sowas wie ein bisschen Perspektive und Hoffnung für das Schweizer Speedteam bei den Frauen sorgt, weil wir alle wissen, den extrem schwerwiegenden Ausfall von Lara Gut-Behrami, und der macht sich jetzt halt Thema Abhängigkeiten, gell? Das, was ich über Linus im Slalom gesagt habe, wir haben immer gewarnt mit Lara Gut-Behrami, aufpassen, wenn sie mal nicht da ist. Jetzt ist es so und dann boah, sieht man, was man auf der Ergebnisliste sieht.
Ich habe mit Staunen festgestellt, dass die Position bei diesem Rennen völlig wurscht war, weil die Emma Eicher, wir wissen es ja mittlerweile, fährt als ziemlich aufrechte Position, ja, geht wenig in die Hocke, und dann gibt es eine Conny Hütter, die vielleicht die tiefste Hocke überhaupt in dem ganzen Feld fährt. Ja, Corinne Sutter ist auch immer sehr tief drinnen. Es ist eigentlich ziemlich wurscht gewesen. Es ist so lustig, also es ist echt nicht so simpel, wie es irgendwie ausschaut, dass das auch schnell sein kann. Ja, da ging es ganz viel um Ski nicht hart zu setzen in diesen offenbar weichen Bedingungen. Ja, ich lerne nie aus, auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist natürlich extrem bitter, dass sich Magdalena Egger das Kreuzband gerissen hat. Tut mir extrem leid, weh für sie. Zweiter Kreuzbandriss in diesem ÖSV-Team binnen kürzester Zeit nach Katharina Lienzberger, Magdalena Egger, die schon lange als Zukunftshoffnung gilt in Österreich, weil sie einfach so viele Medaillen im Juniorinnenbereich gewonnen hat. Und wo sie ja jetzt in St. Moritz so etwas wie den Durchbruch hatte, wo sie Zweite worden ist hinter der Linse Wonta bei diesem Sieg. Ja, Tut einfach irrsinnig weh, ist irrsinnig bitter. Dieser Sport kann so brutal sein und es ist eine heftige Watschen einfach für das ÖSV-Team gewesen und in dem Aspekt noch viel mehr. Ja, das wird jetzt wieder dauern. Die Saison ist natürlich vorbei. Die sehen wir dann hoffentlich gesund und munter in der nächsten Saison wieder. Die Magdalena Egger. Ja. Tobias, du hast das hoffentlich nicht verlernt. Am Ende krönen wir immer an Felix der Woche, ja, einen Preis für jemanden, den wir vielleicht bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Und ich würde mal beginnen. Und zwar beginne ich in Adelboden bei einem Kanadier, bei Eric Reed. Der ist in den vergangenen 4 Rennen in Folge hauchzart am zweiten Durchgang vorbeigefahren. Ich habe es vor mir, weil er es gepostet hat auf Instagram. Val d'Isère 200. Alta Badia 700. Madonna 500. Adelboden 900. Das heißt, ich rechne es zahm, 14, 21, 23 Hundertstel haben ihm gefehlt bei insgesamt 4 Rennen, dass er einen zweiten Lauf verpasst. Also wem, wenn nicht dem Eric Reed, gebührt zumindest dieser Felix der Woche. Er wird sich nichts drum kaufen können, aber ich will das erwähnt haben. Das ist echt ein bisschen bitter, ja. Und da sieht man auch, was da, ja, es gibt so viele Subgeschichten eigentlich bei jedem Rennen. Mir taugt das irgendwie und es ist halt, er ist gerade auf der sauren Seite des Apfels, in den er beißt. Hoffentlich schmeckt der nächste ein bisschen süßer für ihn. Ja. Was hast du bei Felix der Woche?
Die längste Latte im Ski Alpin, Ramon Zennhäuser.
Das klingt so falsch.
Ja, es klingt zu falsch, aber gut.
Der 2 Meter.
Ja,
Der Bi oder Bi-Meter, oder? Was war das?
irgendwie,
Ja.
er hatte so einen eigenen
Genau.
Spitznamen, gell? Er fällt mir gerade auch nicht ein. Aber ihn da unten zu sehen, im Leaders Chair, lächeln zu sehen, das hat was mit mir gemacht. Das fand ich gut. Der hat so schwere
Ja.
Zeiten hinter sich und der hat 2000, ich muss das gerade öffnen und nachschauen, habe ich nicht mehr im Kopf, aber der hat vor 3 Jahren hat der Saisonfinale Slalom gewonnen, in Chamonix Slalom gewonnen, Zweiter in Schladming geworden und das, obwohl der ja so ein ganz anderer Typ ist, ja, da gibt's den Albert Popov, ja, der kaum über die Grasnarbe schaut. Ich bin jetzt auch nicht der Größte. Ich darf über
Du
kleine
darfst das
Menschen,
sagen, ja.
darf ich was sagen? Und er da, diese mit seinen langen Haxen und dieser 2-Meter-Typ, dass das auch so typisch Slalom war, dass irgendwie alles möglich ist. Und dann aber dieser krasse Bruch und von Sennhäusern haben wir nichts gehört in den letzten Jahren. Und da rede ich ja von, hey, wenn es dem Flow mal bist und alles klappt, dann klappt es irgendwie. Aber das kann im Slalom auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Und er war da ein Paradebeispiel dafür. Die Welt ist jetzt nicht wieder in Ordnung und Sennhäusern wird jetzt nicht wieder zurückkommen und von heute auf morgen wieder um Siege und Podestplätze mitfahren. Aber auch dieses Gefühl, er war dann auch wurde im deutschen Fernsehen dann auch extra interviewt und gesprochen. Die wollten eigentlich Linus sprechen, aber der ist abgehauen, der hat keinen Bock gehabt, verstehe ich
Oh
auch.
je.
Ja, und der hat gestrahlt und das ist natürlich geil. 30.000 in der Heimat, nach so schweren Zeiten, saß der recht lange in der Leadersbox einfach, wird am Ende dann auch 15. Und ja, mal schauen, wie sich's da auch verhält. Ich habe jetzt die Olympia-Nominierungen tatsächlich nicht im Blick, aber mit sowas bringst du dich dann schon wieder in Position und ja, bevor solche Athleten dann komplett vergessen werden, kriegen sie hier unser kleines Bühnchen am Ende dieser Folge.
Sehr gut. Ja, gefällt mir. Platz 15 vom Ramon Zehnhäuser. Kurze News noch. Marcel Hirscher wird kein Rennen in diesem Winter bestreiten. Er fühlt sich nicht bereit. Tobias, was hast du ge dir gedacht, als du diese Meldung gehört hast?
Ich wollte gerade aus dem Haus gehen und war genervt, weil ich dann wieder an den Schreibtisch musste. Das war das war Impuls 1. Eher
Ja.
schon wieder, habe ich mir gedacht. Und dann, ja, habe ich das Ganze im Endeffekt mir angehört, mir durchgelesen. Und gut, dass er, wenn er sagt, es reicht nicht, dass er dann so gescheit und vernünftig ist und zu sagen, okay, ich fahre jetzt nicht zu Olympia und mache den Hubertus von Hohenlohe und Wert 73. oder sowas, sondern dann lassen wir es an der Stelle. Ja, und mehr hat es mit mir nicht gemacht. Ich habe dir auch geschrieben, okay, das wird bei uns jetzt eine Meldung sein, die wir einstellen, und die Leute interessiert es irgendwie auch nicht mehr. Also
Ja.
Marcel Hirscher ist für mich kein Teil dieses aktuellen Weltcup-Zirkuses. Und er war es irgendwie auch seit seinem Comeback, war er es nie wirklich. Klar, er war dann dabei und klar haben wir natürlich alle hingeschaut und klar hätte die Geschichte auch anders ausgehen können, aber es ist, wie es ist, und das Ding geht jetzt über 2 Jahre und ja, es ist nichts. Es ist
Ja.
nichts. Und das
Ja.
war's doch dann auch, oder? Also klar, wir haben ja schon Prognosen abgegeben, die sind gewaltig schief gegangen, aber siehst du den noch mal im Weltcup fahren? Ich weiß es nicht. Da kommt dann im, kommt doch im Sommer, kommt dann, ja, ich habe es noch mal probiert, es hat nicht gereicht, aber ich habe Erfahrung sammeln können, um mit meiner Skimarke von dir zu wissen, was braucht denn die heutige Zeit, was braucht die heutige Generation. Die sind einfach wahrscheinlich zu gut für den. Das sagt er ja selber, er hat da keine Chance. Und das wundert mich auch nicht bei dem Niveau, das wir hier haben. Und dann wird es diese Woche nichts, nee, diese Woche auch nicht. Na, ich fahre erst im Dezember, na, ich fahre erst im Januar, nee, ich fahre gar nicht. Over. Was ist deine
Ja,
Gedanken? Siehst du es? Ne.
ich kann nichts dagegen sagen. Ja, bei mir war es fast ein bisschen, ah ja, den gibt es ja auch noch. Stimmt, was ist jetzt eigentlich
Ganz
mit ihm? Ach
genau, ganz
so,
genau.
ja, es
Ja,
ist
ja, ja,
ein
ja.
bisschen in die Richtung ist schon gegangen, gell? Und ja, also dann hat er ja gesagt, er hat trainiert mit ein paar aus der Weltspitze, wahrscheinlich eh mit seinen Van Dier-Buddies, schätze ich jetzt mal, mit Verdoux oder so, mit dem Haugan, Christoffersen vielleicht, ja. Und hat da gemerkt, dass ziemlich viel fehlt scheinbar, ja. Und hat er, ja. Und der bemerkenswerteste Satz, ich glaube, ich habe es auf Blue Sky auch geteilt, dieses Haters gonna love it, dass ich jetzt nicht fahre in dem Winter. Dann denke ich mir, okay, aha, schau, schau, da kommt ein bisschen was raus. So, aha, okay, also es geht ihm natürlich auch scheinbar ein bisschen nahe, wenn. Weiß nicht, wahrscheinlich werden ihn Nachrichten erreicht haben, ach Gott, der soll es lassen, bleiben lassen oder so, ja. Na klar, also da war ich fast überrascht, ja, dass das, der wirkte so oft so abgebrüht, gell, und macht sein
Ja,
eigenes Ding und ja.
aber sorry, muss er einkalkulieren. Wenn er so ein Risiko eingeht, dann muss auch zulässig sein, dass man sagt, das war keine gute Idee.
Ja.
Das ist
Ja,
alles ihm
na,
überlassen. Und die
ja,
Grundidee
das
ist ja
ja.
cool. Siehst ja, bei Lindsey Vonn funktioniert es. Und wenn der Hirscher jetzt um Podien und um Top-Platzierungen mitfahren würden, würden wir alle sagen, Wahnsinn. Aber da muss er auch damit leben können, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, weiß nicht, ob das die gescheiteste Idee war. Wir reden jetzt nicht von Kommentaren, die es in
Genau,
den,
ja.
die es dann auch gibt, die völlig daneben sind und die nichts zu suchen haben, eigentlich in unserem menschlichen Miteinander, aber dass er sich objektiver Kritik stellen muss, sorry, gehört
Voll.
dazu.
Ja.
Also.
Ich glaub, dafür ist er sicher nicht. Also, ich glaube, da würde er ja mit sich reden lassen, wenn es auf dem Niveau bleibt. Gell? Wahrscheinlich ist es dann eher so, ja, ging ein bisschen deutlichere Worte gegangen, aber ja, mir wäre es jetzt auch nicht so bekannt. In Österreich ist natürlich keiner so dumm, sich irgendwie öffentlich mit dem Mirscher anzulegen, würde ich jetzt fast meinen oder so, ja. So im
Ja,
Gegenteil, ja.
das braucht es ja auch nicht, aber man muss ja die Dinge auch objektiv im Endeffekt einsortieren. So, ich habe 2 Jahre kein Tennis gespielt, habe dann gesagt, okay, jetzt probiere ich es mal wieder. Habe ich einen Scheißdreck vor dem Herrn zusammengespielt? Denkst du, ich habe mich danach hingestellt und gesagt, boah, also der Ruf, der hat es noch immer drauf. Nee, da war gar nichts. So.
Ja, verstehe ich, verstehe ich. Eine
Also.
Meldung haben wir noch, die Andrea Ellenberger hat ihr Karriereende bekannt gegeben. Ich habe jetzt gerade noch nachgeschaut, ja. Es ist schon ein Zeitalter her, dass die zum letzten Mal in die Weltcup-Punkte gefahren ist. Das war im März 2023 der Fall, vor fast 3 Jahren. Sie hat ihre Karriere beendet. Und jetzt steht für dich ein nächstes Highlight an, Tobias. Du bist in Ruhpolding, nehme ich an, oder? So wie ich dich kenne.
Ja, du kennst mich gut. Genau, geht jetzt zum Biathlon-Weltcup nach Ruhpolding. Da geht es nochmal heiß her, auch mit Olympia, weil die Uhr tickt, die Zeit läuft ab. Deswegen darf ich es heute nochmal sagen, die Liqui-Moly-Olympianorm. Ja, bald wird es wieder für 4 Jahre aus unserem Sprachgebrauch verschwinden. Und nö, deswegen, Wetterprognosen sind gut. Stimmung in Ruhpolding immer super und Olympia ist schon sehr, sehr nah. Gell? Also, ich merke es bei mir, ich merke es bei den Sportlern, bei der Themensetzung, was da jetzt teilweise noch für ein Druck auf dem Kessel ist, für die, die Liqui-Moly Olympianorm noch nicht haben, was das auch ändert, was das für Diskussionen sorgt. 20. Januar ist over, dann wissen wir, was Sache ist, und die kommen jetzt schon teilweise alle zur Einkleidung nach München. Das ist in Deutschland über viele Tage inzwischen verteilt. Die feststehen, die fahren dann im Endeffekt schon hin, holen sich die Klamotten, und ja, auch bei uns beiden steigt so ein bisschen die Anspannung. Was erwarten uns da für Olympische Spiele? Wir haben gerade schon im Vorgespräch auch ein bisschen ja, gesagt, dass doch noch viele Fragezeichen da am olympischen Himmel stehen, aber gut, wir haben noch einiges vor, und jetzt, wie gesagt, fahre ich zum Biathlon, werde aber natürlich Ski-Alpin im Blick behalten. Morgen ist nämlich noch kein Biathlon, aber da ist Nachtslalom, Flachau, du hast es angesprochen, das The Clash of the Titans, Taylor Schifrin gegen Kamil Rast.
Jawohl.
Ja, das sind aber doch die geilen Duelle, die wir sehen wollen. Und
Ja, voll, voll.
wie Kamil Rast sich da reinfährt in diesen Flow, wahnsinnig cool. Macht total Spaß. Und ja, dann ist Wengen am Wochenende. In Italien sind wir, Tarvisio. Da wird man hoffentlich dann zwei Speedrennen der Damen sehen, die diesen Namen auch verdient haben. Also, dass da ein guter Ablauf ist. Und ja, Wengen eh immer cool, immer geil. Also geht jetzt Schlag auf Schlag, dann ist Kitzbühel nicht mehr weit weg, dann ist Schladming nicht mehr weit weg, und dann drehen wir uns dreimal um und wachen ich in Antholz und du in Toblach auf, oder?
Ja, genau. Ja.
So.
Hoffentlich funktionieren die Shuttlebusse. Nein, nein, aber
Ah ja,
da
gut, also.
nicht jetzt schon im Jänner Sorgen
Nee,
machen, was im Februar
nee.
sein wird. Das
Wir werden
macht gar
euch
keinen Sinn.
dann im Februar, werden wir euch die Ohren voll heulen, ja, dass gar
Genau,
nichts
wir.
klappt und
Niemand hat so
funktioniert.
schlimm wie wir. Ja,
Niemand hat so
genau.
schlimm wie wir, fahren zu Olympia, werden dafür bezahlt, aber es sind natürlich die
Genau.
ärmsten,
Ja.
ärmsten Leute, die da draußen rumspringen.
Kommt gut
Gut.
an, habe ich gehört. Ja, kommt.
Super, super. Ja, okay, gut.
Ja.
An dieser Stelle machen wir zu, oder? Bevor wir jetzt hier euch da draußen noch mit
So ist es.
diesen Sachen langweilen. Also. Ja,
Selbstmitleid.
nee, nee, nee. Hat hier nichts zu suchen. Morgen Flachau. Schaut's rein. Wird super. Ich liebe Nachtslaloms. Auch ein cooles Ding immer. 17:45, 20:45, und den Rest fis-ski.com. Weltcup-Kalender eingeben. Da gibt's alle Zeiten. Gell?
Voll. Wir schauen uns das alles an und dann melden wir uns nächste Woche wieder. So ist der Plan. So werden wir es durchziehen. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Servus.